gibt ein Erwachen. Spürst du es? Die Macht ist stark in meiner Familie.
Florian Leuer?
Hat sie?
Jan Polei?
Hat sie?
Joachim Bremer?
Hat sie? Auch du besitzt diese Macht. Nichts wird uns im Weg stehen.
Es gibt Geschichten über das, was passiert ist.
Die Hörer wollen uns.
Es ist wahr. Einfach alles.
Detektor FM. Schlussstrich.
Ruft nach dir. Lass es einfach zu.
Chewie. Wir sind zu Hause.
Live eingesprochen von Julian Bremer. Alle Stimmen.
Ach, das war ja wie eine Art persönlicher Traum, den er mir erfüllt hat, einmal so ein Intro zu haben.
Wir haben gesagt, wenn Flo moderiert heute, dann müssen wir irgendwas mit Star Wars machen.
Ja. Ich habe auch ein bisschen Tränchen im Auge. Ne?
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Frohes Neues.
Genau.
Da war ja was. Prost.
Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal heute wieder.
Genau. Deswegen damit ein herzliches Willkommen beim Schlussstrich. Nachdem wir eine kleine Winterschlafpause einlegen mussten, weil unsere eigentlich, privat geplante Silvesterfeier in Köln ein wenig eskaliert ist, melden wir uns mit unserem Monatsrückblick bei Detektor FM zurück. Normal wollten wir noch ein wenig länger untertauchen und ein bisschen Pause machen, aber dann stand plötzlich schon Penn vor unserer Tür und deswegen wagen wir uns nun zurück ans Mikrofon. Viel ist passiert während unserer Abstinenz. Es war eine ganze Menge. Zum Beispiel...
Ja, du hast es schon erwähnt, die in Köln, das mit an Silvester, das ist ein bisschen ausgeartet. Die Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich dann irgendwie gemüßigt gefühlt, einen Tipp auszugeben an alle Frauen. Man sollte doch eine Armlänge Abstand halten von fremden Leuten. Eine Armlänge Abstand kannte man in Köln bis dahin nur als Polonaise.
Wollen wir das mit dieser Stand-Up-Nummer, ich dachte, wir waren uns einig.
Flo hat gelacht.
Ist aber auch Solidaritätslachen.
Und obwohl er den Witz schon voll kannte. Und Hateful Eight ist rausgekommen, jetzt kürzlich erst. Ich habe mich gefragt, muss ich jetzt alle 7 Teile davor auch noch gucken?
Ja, solltest du, sonst verstehst du die Story nicht. Genau. Also, das waren nur 2 der Themen.
Ich bin drin in der Sendung.
Sehr gut, sehr gut.
Nur 2 der Themen. Einer. Die Themen, die es leider nicht in die Sendung geschafft haben, jetzt aber natürlich durch ein Hintertürchen doch. Aber wir wollen beim Schlussstrich natürlich nur auf die wirklich wichtigen Themen der letzten 4 Wochen zurückblicken. Und ganz in der Tradition der Lügenpresse gestalten wir dies rein subjektiv und selektiv und klären, was halten wir davon? Wir, das ist zum einen der Mann, der als Ein-Personen-Sexmob des Internetradios gilt, Julian Bremer.
Julian Bremer.
Ja, das muss ich noch ein bisschen einspielen wieder.
Und der andere, derjenige, der mit verbalen Handgranaten auf die Flüchtlingsheime des guten Geschmacks feuert.
Jan Polei, zum Glück wechseln wir aber auch jede Sendung, ne? Das
mit dieser Moderation. Und der dritte im Bunde ist der Mann, den wir eigentlich schon wie aus Gründen ausgeladen hatten, aber der jetzt doch hier ist.
Ja. Plötzlich war ich da, hab Freigang bekommen.
Dein Name ist,
wie war der Name? Florian Leuer.
Sehr gut.
Jetzt sind wir drin. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch direkt und schauen auf die erste Kalenderwoche.
So machen wir's.
Kalenderwoche 1. 4. Januar bis 10. Januar.
In der ersten Januarwoche wollen wir über ein Buch reden, das bis heute mehr als 12,4 Millionen Mal verkauft wurde und das doch niemand gelesen haben will.
Die Bibel?
Nein, ich dachte auch erst, die Rede sei von Dieter Bohlens Biografie, nichts als die Wahrheit. Fast. Denn aber wir sprechen seit Anfang Januar dieses Jahres ist das Urheberrecht von Adolf Hitlers Mein Kampf abgelaufen, welches bis dahin vom Freistaat Bayern gehalten wurde.
Ich dachte mal, es hätte 1000-jähriges Urheberrecht, aber es ist ein bisschen kürzer.
Das war was anderes, 1000 Jahre, das war was anderes.
Ist aber auch in Grundzügen drin enthalten. Deshalb ist aber nun eine vom Institut für Zeitgeschichte umfassend kommentierte Version erschienen, die das Werk wissenschaftlich analysiert und historisch einordnet. Grund genug, damit wir in den Guido-Knopp-Modus umschalten und uns fragen, ja, was halten wir davon und sollte man es eigentlich lesen?
Also macht ihr mal, ich suche mal bei mir noch den Guido-Knopp-Modus.
Und ich suche mal meinen Kampf bei mir zu Hause raus.
Nee, das ist ja schlechte Recherche, hättest du auch gleich mitbringen können.
Nee, ich habe das Buch nicht, ich weiß noch nicht, ob irgendjemand in meiner Familie das hat, ich hoffe nicht, könnte mir aber fast vorstellen, dass sie es haben, weil es war ja früher wohl so, dass quasi Goebbels das Gesetz rausgegeben hat, dass jeder in jedem Haushalt ein Mein Kampfbuch zu stehen haben sollte. Deshalb wurde es auch so oft verkauft. Eigentlich haben das ja gar nicht so viele Leute, glaube ich, vermutlich gelesen, weil das ja auch sehr, sehr kompliziertes Buch ist. Und ich werde es nicht lesen, um mal auf deine Frage zurückzukommen. Mich interessiert dieses Buch sowas und überhaupt nicht. Ich werde es nicht lesen. Find's aber trotzdem schön, dass es jetzt diese Version gibt.
Aber das ist zum Beispiel ganz interessant. Also erschienen ist es jetzt am 8.1. in einer Auflage von 4.000 Stück. Die waren sofort vergriffen, also komplett ausverkauft und es gibt jetzt allein schon 15.000 Vorbestellungen. Also der Markt ist ja anscheinend da oder die Nachfrage, dass Leute das wirklich lesen wollen.
Na, ich glaube aber so 4.000 oder ich glaube die Zahlen sind an sich noch, oder? Kann man das einordnen? Sind an sich noch eher im also das ist noch nicht so viel, oder?
Die anderen haben bestimmt auch die unkommentierte Version zu
Hause. Genau, erstens das. Und ich glaube, es waren halt auch im ersten Schwung, glaube ich, so viele so Bibliotheken, wissenschaftliche Einrichtungen etc., so Fachinstitute, die sich damit natürlich auseinandersetzen wollen. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das Buch wirklich so gut ist. Also es hat ja 2000 Seiten, ja, also das finde ich erstmal ist ein Riesenschinken, der ja nicht so leicht zu lesen ist. Dann habe ich habe mal bei Amazon nachgeguckt, es stand 2000 Seiten mit farbigen Abbildungen, finde ich, weiß nicht, ob Adolf das...
Das widerspricht, aber...
Ob er das gewollt hätte, keine Ahnung. Und bei Amazon waren auch sehr interessant die Kundenrezensionen, die man da lesen konnte. Also das Buch hatte bis jetzt nur 2,5 Sterne bei Amazon. Ich kann ja mal eine Kundenrezension vorlesen. Sein Ruf eilt diesem Buch voraus, nur leider hält er nicht, was er verspricht. Wieso haut dieser Roman so viele Frauen um? Dreckiger, heftiger, schmerzhafter, harter Sex kommt nicht vor. Nach der letzten Seite habe ich mich gefragt, das ist alles? Ein Stern. Nächste Kundenrezension, ähnlich. Ehrlich gesagt, ich bin über die vielen positiven Rezensionen ziemlich erschrocken. Ich habe selbst das Buch als Kind vorgelesen bekommen und ich kann nicht sagen, dass ich die Geschichte besonders unterhaltsam oder sogar lehrreich gefunden hätte. Die Geschichten wurden extrem übertrieben dargestellt, sicherlich um Kinder abzuschrecken, bestimmte Sachen zu tun, aber ich denke, dies können Kinder auch ganz anders lernen. Auch ein Stern. Ich habe wirklich nur eine einzige Bewertung mit 5 Sternen gefunden, die hieß... Die unglaublich fesselnde Handlung, als auch die Liebe zum kleinsten farbenprächtigen Detail um die mythische Tiefe, machten es zum mächtigen Werk der Fantasy bisher. Für dieses Werk sind 5 Sterne zu wenig. Der Kollege hat mir aber auch empfohlen, vorher ist es sinnvoll, den kleinen Hobbit zu lesen. Weiß nicht genau warum, aber...
Kann ich nicht sagen, weil ich es auch selber noch nicht gelesen habe.
Wirst du es lesen?
Ich weiß, ehrlich gesagt, interessiert es mich nicht so doll. Sagen wir mal so, vielleicht, okay... Privat, jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Also privat würde es mich vielleicht interessieren. Ich würde jetzt aber nicht loslaufen, um es mir ganz gezielt zu kaufen. Vielleicht, wenn es irgendwann später mal ist. Aber weil ich finde es ja ganz interessant, es gab ja die Diskussion, dass das Buch auch in Schulen behandelt werden soll. Darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus so ein bisschen, weil ich meinte, das finde ich zum Beispiel blöd. Also wenn ich jetzt... also in meiner Augen ist es halt so, dass ich finde, dass diese Denkweise, die da drinnen behandelt wird, komplett aus der Zeit gefallen ist und heutzutage halt auch einfach nicht mehr diese Relevanz hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sehr viele Neonazis oder so heute noch auf Mein Kampf berufen sollten oder das tun. Und deswegen fände ich es Quatsch, das in der Schule zu behandeln, wo dieses Buch doch eigentlich keine Relevanz mehr heutzutage hat.
Bei den Neonazis gebe ich dir recht. Ich glaube auch, wenn die das lesen, denken die sich...
Was steht da? Was ist das für ein Buchstabe? Das kann ich nicht lesen.
Also für Neonazis halte ich das auch nicht für so relevant. Ich finde es trotzdem gut, dass dieses Buch behandelt wird, eben weil es so viele Mythen darum gibt. Ne? Es wird immer so aufgeladen, so von wegen, das ist so das verbotene Buch und was da drin steht, das kann dich irgendwie total mindfucken.
Aber
so.
Wertet es jetzt das Buch dann nicht schon wieder einfach auf, dadurch, dass es dann behandelt werden muss?
Genau, und aber die Art und Weise, wie es behandelt wird, auch in diesem 2000-Seiten-Schinken hier, ist halt sehr entlarvend. Also das nimmt ja alles auseinander, was er da geschrieben hat. Das versucht ihn als Lügner darzustellen, was er halt auch war. Es versucht es nicht, er ist einfach ein Lügner. Und da steht einfach sehr, sehr viel Quatsch drin. Und das mal den Leuten zu vermitteln, finde ich jetzt so nach 70 Jahren durchaus mal berechtigt.
Ich finde das auch eigentlich gar keine schlechte Idee, dass es in Schulen behandelt wird, weil eben dieses diese kommentierte Version eben so eine gewisse Einordnung bietet. Und ja, warum denn nicht das auch im Geschichtsunterricht mit reinnehmen? Weil nur, wenn wir aus der Geschichte lernen, können wir die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.
Zitate, wer hat's gesagt?
Ich eben gerade.
Ja gut, das stimmt schon in gewisser Weise.
Jetzt bist du ruhig, ja?
Nein, gebe ich dir recht. Nur es ist schon beachtlich, auch was da jetzt im Medienhype drum entsprungen ist. Klar,
war halt der Führer.
Nein, war. Führer geht immer.
Das ist halt auch der Punkt, ne? Dadurch, wie ihr es jetzt sagt, Führer geht immer, der wird ja auch heutzutage extrem viel medial, ja, kann man zweit, drittverwertet sagen.
Ja,
also wo ich halt auch das immer sehr schwierig finde, wie man so einer medialen Behandlung von Adolf Hitler gegenübertreten sollte.
Du meinst, man sollte ihm gar keinen Raum geben, oder?
Nein, das weiß ich. Nein, aber diese Person zu greifen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade in Deutschland sehr viele Extrembeispiele. Nehmen wir jetzt Der Untergang, wo Hitler als Mensch dargestellt wurde in dem Film durch Bruno Ganz. Und nehmen wir jetzt gerade ganz aktuell Er ist wieder da. Oder auch damals hat ja selbst Helge Schneider schon Adolf Hitler dargestellt, was dann halt aber eher auf eine parodistische Form hinwegzielt. Und da weiß ich immer nicht, wie man diese Person wirklich behandeln sollte. Also
wie sollte man ihn denn sonst darstellen, wenn nicht als Mensch? Also er war ja nun mal ein Mensch. Er war zwar ein extrem widerlicher Mensch, aber er war ja halt ein Mensch. Also soll man da jetzt irgendwie eine Comiczeichnung hinstellen oder was? Also diese Diskussion finde ich immer ein bisschen...
Oder so wie Mohammed, einfach gar nicht. Ich finde, das wäre halt die Überhöhung, ihn auch irgendwie so in so einen schützenden Raum zu packen und zu sagen, den kann man irgendwie, darf man nicht anfassen, weil der war irgendwie ganz komisch und
dessen Namen man nicht nennt.
Ja, das genau, es wäre so ein Voldemort, genau. Das wäre ja das Schrecklichste überhaupt. Ich finde, man muss ihn thematisieren und sie hatte so Mundschuh, der Komiker ist mal eine Zeit lang mit Mein Kampf unterwegs gewesen und hat das, finde ich, auch sehr gut kommentiert. Wir können kurz mal reinhören, wie er das so gemacht hat.
Außerdem hält der Adolf nicht besonders viel von den Ariern und warum? Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern im Ausmaße der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Kanonenfutter.
Er hat das also auch kommentiert, hat das auch in weiten Zügen sehr humoristisch gemacht. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man, also was er sehr gut gesagt hat, ist, man macht sich über die Formulierung der Täter lustig und nicht über die Opfer. Also es geht ihm nur um diese Person Hitler und wie, was für ein verschrobenes Gedankenbild er hatte. Und sich darüber lustig zu machen oder zu sagen, wie schräg war eigentlich dieser Mensch, ja, und ich nehme den überhaupt nicht ernst, weil er eine absolute Witzfigur ist, eine leider sehr erfolgreiche. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Haltung zu Hitler.
Das stimmt.
Genau, ich finde es auch gut, ich bin sowieso ein Freund davon, sich über Nazis lustig zu machen. Das finde ich ist ein guter Weg, damit umzugehen, ohne das jetzt zu verharmlosen, sage ich mal. Aber ich finde dieses witzig, dieses total ins Lächerliche ziehen, das gibt vielleicht Außenstehende, die sich irgendwie unschlüssig sind, sag ich mal ganz platt, auf wessen Seite sie jetzt stehen, gibt das vielleicht irgendwie die Möglichkeit zu sehen, okay, das ist jetzt irgendwie, ist halt irgendwie komisch mit denen.
Das ist. Und man muss ja auch mal zugeben, mit Nazis kann man einfach richtig, richtig gute Witze machen. Ja, also sie sind einfach lustig. Bei Switch gibt's ja diese Parodie, auch Hitler-Parodie, Obersalzberg, ein bisschen Stromberg, ein bisschen Hitler. Und
super.
Funktioniert wunderbar.
Ich sage immer, das ist doch gar nicht so schwierig. Weltkrieg. Machen wir nicht zum ersten Mal.
Finde ich halt großartig. Weltkrieg machen wir nicht zum ersten Mal. Wir haben beim ersten komplett an die Wand gefahren, den zweiten auch. Super. Also ich finde den Gag ganz, ganz gut und deshalb Hitler.
Was ich auch schön finde noch aus der Geschichte, auch filmisch, Charlie Chaplin hat ja einmal diesen wunderbaren Film The Great Dictator gemacht und da gibt's diese eine Stelle, wo ich mir denke, Hitler war so blöd und alles dieser Inhalte, die einfach völlig wirr waren, hat Charlie Chaplin so schön zusammengefasst in diesem einen Ausspruch.
Hey, der Strafnitz-Hüttensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerten und der Schaukraut. Hey, der Flutensack der Pilärten, ein Tomelia wie ein Strapp und der Blitzensack der Klütz.
Großartig.
Genau, und so stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt Mein Kampf lesen würde, dann wäre das, der Inhalt würde für mich dann so rüberkommen, vermutlich. Ja.
Wir fangen mit dem ersten Lied an. Das Lied habe ich heute ausgewählt, weil es den Leitspruch unserer Recherche wiedergibt. Es ist von Tame Impala und heißt The Less I Know, The Better.
Das war Tame Impala mit The Less I Know, The Better. Und ja, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
Nur deshalb habe ich es rausgesucht.
Selig seien die
Unwissenden. Das ist scheiße eigentlich, oder?
Spaß. Selig seien die Unwissenden, wo man jetzt fast schon wieder denken könnte, jetzt kommen wir schon wieder zu Nazis. Aber nein, in der zweiten Januarwoche haben wir uns ein anderes Thema rausgesucht, zu dem wir jetzt kommen.
Kalenderwoche 2. 11. Januar bis 17. Januar.
Der 15.01.2001 wird für viele Schüler und Studenten ein von unsagbarer Relevanz beladenes Datum sein, auch wenn sie es vermutlich gar nicht wissen. Denn an diesem Tag ist eine Seite im Netz gestartet, die fortan Referatsvorbereitungen revolutionieren sollte. Die Rede ist natürlich von Wikipedia und somit feierte die freie Online-Enzyklopädie, in der bis heute mehr als 37 Millionen Artikel in über 300 Sprachen erschienen sind, in der zweiten Januarwoche ihr 15-jähriges Jubiläum. Weshalb wir uns gefragt haben, wie, ich gucke mal schnell bei Wikipedia, heutzutage unsere Wissensnutzung eigentlich verändert hat.
Weißt du, wie es meine Wissensnutzung verändert hat? Es gibt so Partys, auf denen, also man hat immer so Smalltalk und dann sagt man sich, oh, wer war das jetzt nochmal genau, wann war genau nochmal Woodstock und so, wer ist da aufgetreten? Und dann guckt man es einfach nach und dann bleibt man so hängen irgendwie. Und ganz schlimm ist, wenn man alleine ist und sich Sachen fragt und dann anfängt Wikipedia-Artikel zu lesen und immer weiter reindringt. So, man klickt dann von einem Link auf den nächsten und sieht dann auch Sachen, die man echt nicht sehen wollte und so. Aber
das nennt man doch einfach Recherche. Ja.
Und ich frage mich gerade, auf was für Partys bist du, dass du denn den ganzen Abend auf Wikipedia-Artikeln rumhaust?
Nee, also es hat meine Nutzung echt schon krass verändert. Ich weiß noch, dass ich ganz früher mal eine CD hatte, auf der war die Microsoft Encarta. Das war auch so ein...
Oh ja, das kenne ich auch noch.
Das war halt so ein Lexikon auf CD. So, das war halt natürlich sehr begrenzt und wurde auch nicht geupdatet irgendwie, weil ging ja nicht. Und danach war auf einmal Wikipedia da und das war natürlich ein bisschen arg geil. Also ich habe einmal, Wikipedia ist für mich am besten, für wenn man Bücher lesen sollte und dann hat man es aber nicht komplett gelesen und liest einfach auf Wikipedia die Kurzzusammenfassung so durch.
Ist mal wo man wieder bei der Schule war, wo man dann immer so einen Lektüretest geschrieben hat und man hatte das Buch nicht geschrieben und dann wurde mal schnell der Inhalt auf Wikipedia nachgelesen.
Genau so habe ich es gemacht. Einmal sollte ich eine Zusammenfassung schreiben und habe die original Wikipedia-Eintrag einfach copy-paste so den Abend davor abgegeben und meine Deutschlehrerin war, ich hätte sie nicht so eingeschätzt, aber sie war sehr fit und hat es relativ schnell herausgefunden, dass ich das 1:1 kopiert habe. War keine gute Note, war totally worth it. Also das System an sich hat sich bewährt eigentlich, bis zum Schluss.
Ja, Wikipedia ist heute wirklich schon so ein fester Bestandteil. Ne? Man möchte es gar nicht mehr irgendwie missen. Es ist einfach ein sehr schönes Projekt, einfach wo eben im besten Fall Leute, die eben das von dem was verstehen, was sie da bearbeiten.
Du denkst, dass es im Internet Leute gibt, die was von etwas verstehen und das auch noch teilen.
Doch, ich glaube selten, immer an das Gute im Menschen. Ihr kennt mich doch, ich glaube immer an das Gute im Menschen. Und ja, es ist einfach eine der Institutionen überhaupt. Und ich finde, das ist tatsächlich immer wert, wenn dieser einmal im Jahr dieser Spendenaufruf kommt.
Echt, der nervt mich tierisch.
Ja, der Alter. Nervt, aber...
Oh, Jimmy hat schon 4,3 Millionen, aber er braucht noch 2. Und du denkst dir so, Alter, ey.
Ja, aber wie gesagt, wie viele Millionen Seiten sind es? Wir haben es gehört, es sind sehr viele Millionen Seiten in 300 Sprachen.
Es sind über 37 Millionen Artikel und davon in Deutschland nur 1,9.
Nur.
Ja. Und für jeden will er einen Dollar haben, gefühlt. So.
Aber Wikipedia ist an sich schon eine Institution weltweit, das muss man einfach sagen. Also ich glaube, es ist Platz 7 der meistbesuchten Seiten im Netz.
Kennst du die anderen auch? Ich wette, da vorne ist irgendwo noch eine Pornoseite davor.
Ja, irgendwas mit Y.
Ja.
Nee, aber ich meine, das heißt ja, dass dieses Wikipedia, dieses Online-Lexikon schon weltweit einfach eingeschlagen hat und Wissen sowas von komprimiert wird. Aber es ist ja auch eine freie, es wird ja durch diese Wiki Foundation getragen und da schreiben ja immer ganz viele verschiedene Autoren, also ganz
Leute, die keine Zeit haben oder zu viel Zeit haben. So.
Genau.
Du findest das doch gut. Was hatest du denn jetzt hier rum?
Ja, ich finde es zum Teil halt gut. Also ich fand es ganz gut. In der Recherche habe ich gesehen, dass Wikipedia sich selbst ein Selbstverständnis gegeben hat. Wir sind nur ein Einstieg, ne? Also wenn ihr in irgendein Thema reinkommen wollt, dann sind wir super. Aber danach lest bitte noch ein bisschen weiter.
Und genau. Es gibt ja unten noch immer die Links, die weiterführenden Links.
Wie oft hat man darauf geklickt? Das einzige Mal, dass ich das benutzt habe, ist, um es als Quellenverzeichnis in meiner eigenen Hausarbeit dann anzugeben. So, ich habe das auch gelesen. Ja, da habe ich das her. So da. Aber ansonsten.
Genau. Das reicht.
Ich glaube, die meisten Leute nutzen es halt eben doch so wie rauskopieren und ist schon, da wird schon die Wahrheit drinstehen. Und das würde ich gerne
hinterfragen. Ja, das ist wirklich der Punkt. Ich glaube, für viele Leute ist Wikipedia sowas wie ein mit Fakten besetzt, obwohl sie selber legen ja auch großen Wert darauf, dass man alles, was man reinschreibt, mit Quellen untermauert. Ich finde es immer so lustig, wenn man überlegt, wie viele Leute da immer mitschreiben. Ich kann mir immer vorstellen, dann gibt es ja immer so zwei gegensätzliche Meinungen, dass einer sagt, nee, was du da reingeschrieben hast, ist blöd. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass dann so ein Dialog entsteht wie...
Stopp, sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Nein, der Boss hat eine Schnauze! Geobert,
Ticker! So stelle ich mir das dann immer vor, wenn ein Autor irgendwas reinschreibt, dann so, nee, das war jetzt kompletter Quark, Mann. Jetzt.
Da gibt's ja wirklich so Diskussionen, so Battles hin und her wieder, wo dann jeder, das ist halt Klugscheißen at its best.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wo ich immer denke, ich glaube, dadurch geht uns aber auch eine gewisse Art von Wissen, was man im Langzeitgedächtnis behält, geht verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir heutzutage halt immer mobil sind und wir wissen, wenn ich was nicht herausfinde, dann gucke ich schnell bei Wikipedia. Also man nimmt das Wissen ganz anders wahr. Ich glaube, da hat es aber auch schon eine Veränderung hervorgerufen.
Ich finde es echt ein Riesenproblem, wie ich das vorhin beschrieben habe. Also auf Partys, man hat so eine Frage und dann guckt man halt genauso dieses punktuelle Wissen ab, so. Mhm. Das ruft man da irgendwie so ab. Aber was halt fehlt, sind so Zusammenhänge und sowas Umfassendes. Also die wenigsten Leute, nehme ich an, lesen sich mal einen kompletten Wikipedia-Artikel durch. Also so, die können ja auch sehr ausufernd sein. Aber dann hätte man zumindest so ein anfängliches Verständnis von dem Ganzen so. Aber wenn man sich halt nur einzelne Daten anliest, dann bleibt ja nichts hängen oder man kann es irgendwie in gar keinen Kontext stellen. Und deshalb, also das finde ich, so eine Nutzung finde ich auch sehr fragwürdig.
Ich finde das überhaupt, ich finde das gar nicht so problematisch. Also vielleicht habe ich dich darauf falsch verstanden, aber
stimmt.
Muss ja.
Du hast ja noch nichts gesagt.
Genau, richtig. Deswegen fange ich jetzt an. Und zwar dadurch, dass quasi heutzutage jeder mit seinem Smartphone Wikipedia immer aufrufen kann und wir dieses Wissen oder diese Fakten immer verfügbar haben, ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, sich diese zu merken. Und ich meine, so einzelne Daten, die kann man halt schnell nachschlagen. Wichtiger ist doch eben, wie Jana schon sagte, dass man eben Zusammenhänge versteht. Und das ist aber jetzt, finde ich, würde ich getrennt betrachten von diesem Faktenwissen oder so. Also die Zusammenhänge, wenn man die einmal so verstanden hat, dann behält man die ja bei, während man so ein Datum mal auch wieder vergessen kann.
Das ja, aber vermutlich war es damals halt wirklich einfach so, dass man früher, als es das noch nicht gab, wirklich dann gezielt Bücher zu einem bestimmten Thema mehr gelesen hat, wo das dann wirklich sofort eingeordnet wurde. Und heutzutage hast du was gehört, guckst das mal bei Wikipedia kurz nach und hast dann nur diese einzelnen kurzen Daten dann zur Hand.
Ja, aber die hast du halt immer zur Hand und überall zur Hand. Und das, ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Also es ist halt gar nicht mehr notwendig, so einzelne einzelne Daten zu wissen, weil man die ja immer verfügbar hat. Und wichtig ist halt zu wissen, was hat das Datum ausgelöst, was ist dann passiert.
Das man könnte das jetzt eins zu eins ohne Daten, also ohne Datum, aber auch aufs damalige, wie hieß es bei Physik und Chemie, das Tafelwerk übertragen. Oh, habe ich nie verstanden. Ja. Ich weiß doch, wo es steht, warum muss ich es auswendig lernen.
Da hat mal unsere Lehrerin das tatsächlich gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
Genau.
Das war so, aber ich finde den, also du hast ja eben selber gesagt, Julian, man muss die Zusammenhänge kennen irgendwie so und das nimmt dir halt Wikipedia nicht ab. Also dafür musst du dann halt irgendwie doch in die Schule gehen
oder, ja, aber das ist
oder,
ja nicht
oder mal ab und zu aufpassen. So.
Das ist ja nicht die Schuld von Wikipedia.
Nee, aber das kann,
also
da ist für mich aber auch die Grenze von dem Möglichen bei Wikipedia erreicht, dass sie dir halt Zusammenhänge nur zum begrenzt erklären können, beziehungsweise du machst dir halt nicht die Mühe bei Wikipedia Zusammenhänge zu verstehen, sondern wie du sagst, man geht halt rein, um gezielt irgendwie was rauszufinden, irgendwie man möchte einen bestimmten Namen, bestimmtes Datum haben oder so.
Genau, dafür ist Wikipedia vielleicht nicht der Anspruch, aber wenn du dir selber nicht die Mühe gibst, dann bist du halt auch das Problem.
Also ich habe mal irgendwo gelesen, ja, ich bin meistens das Problem, aber ich habe mal irgendwo gelesen, man braucht ja auch gewisses Vorwissen, das wie so ein Filter wirkt, um auch
ins Internet zu kommen.
Aber auch um Suchmaschinen richtig benutzen zu können. Man muss ja wissen, was suche ich eigentlich und worum geht's eigentlich, um das Richtige zu finden. Also auch googeln muss irgendwie gelernt sein und auch Wikipedia nutzen muss irgendwie gelernt
sein. Sagt man da eigentlich Wikipedia an?
Wikipedien? Ich weiß nicht, kann man das?
Wikipedieren. Nee, aber das stimmt schon. Es ist sehr einfach, dann was zu googeln und nur ein Schlagwort oder so reinzuhauen und dann danach zu gucken, anstatt es dann wirklich einordnen zu können. Da gebe ich dir recht.
Und nicht alles glauben. Also falls ich hier mal ein kurzes Fazit ziehen darf, nicht alles glauben. Und ansonsten bin ich immer noch der Meinung, auch weil ich damit viel zu tun habe.
Ja, weil Internet ist scheiße. Internet ist generell scheiße. Ich sag mal, das Internet ist scheiße. Für mich ist Internet scheiße.
Ja, so ist das. Ist das. Mit Vorsicht genießen. Da hebe ich jetzt mal den lehrerhaften Finger und sage, mit Vorsicht genießen.
Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass zu diesem 15-jährigen Geburtstag von Wikipedia ein eigener Song entstanden ist?
Nein.
Ich spiele den mal kurz ab.
Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nichts schwer. Hey, hey, Wiki. Hey.
Ist extra zum 15-Jährigen entstanden.
Extra dafür?
Ja, als Jubiläumslied.
Hat einen guten Drive, finde ich.
Ja, jetzt weißt du auch, wohin die ganzen Spendengelder fließen. Ne?
Eben, das muss halt irgendwie alles auch finanziert werden.
Ja, wenn wir dann schon einfach bei guter Musik waren, dann kommen wir doch jetzt zu einem Musiker, bei dem sich ebenfalls ein Blick auf die Wikipedia-Seite lohnen würde, denn er hat ein unglaublich bewegtes Leben gehabt und darüber sogar noch einen tragischen Tod.
Michael Jackson.
Stevie Wonder.
Ich spoiler jetzt mal nicht, was passiert ist. Guck da einfach selber drauf. Auf jeden Fall hören wir jetzt Musik Tupac. Von Marvin Gaye.
Achso, das und ist Raffi Deutscher.
Inner City Blues. Das ist wunderbare Soul-Musik von Marvin Gaye. Wisst ihr, wie er aus dem Leben geschieden ist?
Nee.
Gay?
Nein, dann, ihr habt es jetzt aber auch nicht geschafft, währenddessen mal zu Wikipedieren. Nee. Aber dann müsst ihr in Unwissenheit sterben.
Meine Güte, ey.
Nein, da muss jetzt jeder selber nachgucken. Kommen wir lieber zu wichtigeren Themen, zum Beispiel der dritten Kalenderwoche.
Kalenderwoche 3. 18. Januar bis 24. Januar.
Die Alternative zwingt zur Alternative. So sah es kurzfristig in Bezug auf die sogenannten Elefantenrunden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt aus. Denn dort weigerten sich einige der Spitzenkandidaten von SPD, Grüne und auch CDU, sich im Vorfeld der dortigen anstehenden Landtagswahlen mit Mitgliedern der Alternative für Deutschland vor eine Kamera zu stellen. Was folgte, war eine Debatte im Stil von...
Nein, doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein,
doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Nein,
doch.
Oh.
Nach einigem medialen Hin und Her einigte man sich dann doch und nun finden die TV-Duelle im Beisein der AfD statt. Allerdings muss man sich unweigerlich bei einer Partei fragen, zu der die NPD sagen könnte...
Nein, ich bin dein Vater.
Ist es richtig, eine Partei, die in Umfragen im zweistelligen Bereich steht, aus einer solchen TV-Debatte auszuschließen? Ja, die Frage leite ich einfach mal so direkt an euch weiter.
Jo.
Okay, kommen wir zur Kalenderwoche 4.
Nächstes Thema.
Nein, ist es richtig. Also
überall sind sie auch nicht ausgeladen, ne? Also es gibt ja in Sachsen-Anhalt, es sind ja im März auch Landtagswahlen.
Genau, aber da haben sich ja, gehen wir jetzt mal drauf aus, da hat sich ja auch Herr Haseloff eigentlich eher negativ dazu geäußert, sich mit ihnen vor eine Kamera zu stellen.
Das wird auch nicht passieren, kann man mal so sagen. Da hat der MDR das in Sachsen-Anhalt aber relativ, transparent gemacht. Er hat halt sein Gesamtkonzept zur Wahlberichterstattung online gestellt zum Download. Das sind so flockige 41 Seiten, ja, kann man mal kurz überfliegen.
Macht natürlich jeder.
Und da kann man dann irgendwann rauslesen, dass die Parteien in so Kategorien eingestuft wurden. Kategorie 1 sind Parteien, die im Landtag von Sachsen-Anhalt und im Bundestag vertreten sind. Die werden dann halt auch zu diesen großen Runden eingeladen. Die werden auch persönlich ins Funkhaus eingeladen und zu den Interviews. CDU, Linke, SPD und Grüne. Und dann gibt's halt Parteien, Kategorie 2, bundesweit im Landtag vertreten sind oder wenigstens wegen der Vorwahlumfragen und so irgendwie im Fokus stehen. Da gehören dann AfD und FDP dazu. Die dürfen halt nicht persönlich da sein, aber die dürfen dann so Statements abgeben in die Kamera und dann werden die Spitzenpolitiker oder Spitzenkandidaten von den großen Parteien damit konfrontiert. Das ist so die Mittellösung, die in Sachsen-Anhalt gefahren wird.
Ich dachte, die hätten zur Kategorie C gehört. ich finde das so ein bisschen schade. Ich hätte den Sendern einfach ich hätte mir ein mutigeres Auftreten gewünscht, dass man einfach sagt...
Eier! Ihr braucht Eier!
Ja, schade, dass wir den Ton eigentlich nicht haben. Ich finde diese Partei sehr gefährlich und ich denke nicht, dass sie was zu sagen hat, was nicht Nationalisten seit 70 Jahren auch schon sagen und sie haben nichts Neues zu erzählen. Und deswegen ist es für mich überflüssig, die einfach in so Talkrunden einzuladen. Weil wenn man sie, es ist ja immer so dann gerne die Begründung, dass, naja, die gehören ja nun mal dazu, haben irgendwie 10% oder was auch immer, wo sie in den verschiedenen Ländern stehen und sind irgendwie eine Bedeutung. Und dann kommt auch immer gerne die Begründung, dass die sich selber dekonstruieren. Und das halte ich für höchst gefährlich, diese Ansicht, weil ich meine, das hat man auch schon mal versucht, dass man die Nazis einfach hat machen lassen. Für mich ist AfD einfach, ist das eine Nazi-Partei? Und das hat man schon mal versucht. Und was dann passiert ist, das wissen wir im besten Fall noch und kommt unserem ersten Thema irgendwie sehr nah.
Ich finde es auch eine verhältnismäßig faule Haltung, sowohl von den Medien als auch von den Politikern, genau, dass man so aus einer Bequemlichkeit heraus sagt, naja, die laden wir einfach nicht ein und dann finden sie nicht statt oder finden nur am Rand statt. Und so Statements, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, so Statements kann man natürlich vorher auch auswählen oder den Politikern vorab geben und sagen, hier, das wird übrigens kommen und was sagen sie darauf und so. Das ist also alles wirklich sehr bequem. Und ich finde auch, es ist eine Notwendigkeit da, dass man sich mit diesen Inhalten eigentlich aber auch auseinandersetzt, weil die Leute springen drauf an, was die sagen, und man muss den Leuten nochmal erklären, was die erzählen. Das ist halt große Grütze. Wir hatten vorhin das Hitler-Thema, dieses Buch, was ihn irgendwie total dekonstruiert hat, und eigentlich brauchst du sowas bei der AfD auch. Du brauchst Leute, die die Inhalte nehmen und sagen, wo das total realitätsfern ist, warum das Quatsch ist, und ich finde so eine Debatten, auch weil, keine Ahnung, wie viele Leute sich das angucken, aber ich finde es eine Plattform, wo das durchaus mal stattfinden könnte, weil 5 gegen 1, ja, also 5 demokratische Parteien gegen eine, die irgendwie alles abschaffen will, finde ich erstmal ein Übergewicht, wo man mal ordentlich draufkloppen könnte.
Das Problem ist auch, dass die sich aber gar nicht auf diese Argumentation einlassen. Die sagen dann, kommen dann mit irgendwelchen Querdenken, wo du einfach gar nicht drauf eingehen kannst, weil es einfach fernab jeglicher Argumentation ist. So, dann ist das für den Außenstehenden, sieht das aber so aus wie, ja, die 5 haben sich irgendwie verschworen, und der eine sagt das Richtige. Ich finde das einfach gefährlich und deswegen bin ich dafür, das einfach komplett die auszuschließen.
Also ich fand es jetzt, um auch nochmal meinen Bretter zuzugehen, ich fand es schlimm, dass der SWR gesagt hat, nein, wir laden die AfD jetzt am Anfang dann halt nicht ein, weil ich auch finde, dass auch dadurch, dass sie in den Umfragen halt zum Teil über 10% haben, eine gewisse Relevanz einfach besteht, denn das zeigt ja nicht, dass es gut ist, aber dass ein gewisser Anteil der Leute sie schon wählen würden, und dafür leben wir halt einfach nur in einem demokratischen Staat, dass man diesen, ja, noch nicht vollzogenen, aber schon potenziellen Wahlentscheidungen der Leuten auch eine Plattform geben muss, wo die AfD sich dann halt auch hoffentlich dekonstruieren lassen würde,
ja, von den anderen Parteien. Hoffentlich, und wenn nicht,
das glaube ich auch. Also, da bin ich ein bisschen bei Julian so. Also ich glaube auch nicht, dass sie so doof sind, dass sie sich selber irgendwie, also
vor allem. Nein, aber nicht sich selber, aber dafür sind ja dann die anderen Kandidaten da.
Die sind einfach zu faul, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich da mal klar Kante zu zeigen und auch Fakten zu liefern, die vielleicht irgendwie einleuchtend sind.
Das Problem ist, sie haben halt in den Spitzereien auch durchaus intelligente Leute, die sich einfach ausdrücken können, sagen wir es mal so. Und die einfach ihre Parolen eben unter das Volk bringen können. Und das ist einfach gefährlich.
Hast du gehört, was bei Anne Will letztens die stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch gesagt hat? Also das fand ich jetzt nicht so mega eloquent. Sie hat sich über Frau Merkel geäußert.
Es gibt jetzt Unterschriftensammlungen in der eigenen. Ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen aus Sicherheitsgründen. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass das Gerücht war, dass sie nach Chile oder nach Südamerika geht. Das wird auch schon diskutiert.
Natürlich gibt's da geistige
Tieflieger. Leute lachen zu Recht. Also
natürlich gibt's die, aber es gibt eben auch Leute, die da wirklich, die ich für sehr gefährlich halte. Und ich würde gerne mal auf Floris Argument eingehen, dass sie eben 10% oder sowas in den Umfragen haben. Ja, haben sie. Aber halt auch, weil die Medien die so sexy finden. Also die werden halt so hochgeschrieben, denen wird halt so viel Raum in der Berichterstattung eingeräumt, den sie gar nicht verdient haben, weil sie gar nicht so eine Rolle spielen. Und ähnliches Beispiel kann man da zu den Piraten ziehen, die wurden auch hochgeschrieben. Und ja gut, wo die jetzt stehen, die wohnen in Sachsen-Anhalt, haben es nicht mehr geschafft, die 1000 Unterschriften vollzukriegen. Ja, also da finde ich halt auch, das ist halt auch, da beißt sich der Hund selbst in den Schwanz, weil die wurden so hochgeschrieben und dadurch kriegen sie natürlich so eine Aufmerksamkeit. Und eben auch dann eben, gibt es halt gerade in den heutigen Zeiten mit diesem Populismus Parolen, kommt man eben scheinbar sehr weit.
Ich finde aber, die Alternative dazu ist halt eben, sie nicht einzuladen, und dann spielst du den Leuten in die Karte, die gerade irgendwie laut rufen, Lügenpresse, und die Medien sind ja alle gleichgeschaltet und so. Und wenn du sie nicht einlädst, dann bestärkst du genau dieses Gefühl wiederum.
Aber die Leute, die rumlaufen und mit diesen gleichgeschalteten Medien und Lügenpresse kommen, für die ist eh der Zug schon abgefahren.
Und die dürfen aber auch wählen. Und dann
ja, klar, aber das sind halt, das kannst du halt, also finde ich, also ich finde das halt vernachlässigbar. ähnliches Spiel mit Pegida.
Ich finde das auch dann nicht. Aber gefährlich. Aber der Punkt ist halt wirklich der Umgang mit solchen populistischen Parteien, wie die Medien die greifen sollte. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Also ich bin da halt auch hin und her gerissen, weil ich dir auf der Seite recht gebe, dass ich sage, natürlich steigen zum Beispiel Umfragewerte mit steigender medialer Öffentlichkeit. Allerdings bin ich dann halt auch der Meinung, dadurch, dass sie dann dadurch eine gewisse Relevanz haben, wenn die Umfragewerte heute bundesweit ganz frische Zahlen 12%.
Weil ich dreimal in der Woche lesen muss, was Björn Höcke zu sagen hat,
überhaupt keine Rolle spielt. Aber trotzdem sagen Umfragewerte, dass sie bei 12% stehen. Und ich finde, dann ist das ein Thema, das muss halt einfach bearbeitet werden, journalistisch.
Weil der Zug jetzt halt schon abgefahren ist. Also man hätte
aber dann kannst du sie jetzt nicht totschweigen dann einfach.
Nein, ich würde einfach sagen, pass auf, ihr habt zum Teil irgendwie verfassungsfeindliche Ansichten, sowas möchten wir nicht in unserer Sendung haben. Fertig. Also das kann man doch, ich hätte da einfach eine mutige Haltung mir gewünscht. Also dass man da einfach mit Eiern rausgeht und sagt, ihr könnt euer Wahlprogramm machen und könnt eure Wähler irgendwie generieren, wenn ihr das schafft, aber bei uns findet ihr keine Plattform.
Aber man macht sich als Medien halt auch nicht mit Sachen gemein, so, ne? Also so klar, Haltung als Journalist haben
ist okay. Ja, aber so Verfassung ist schon, damit sollte man sich
schon gemein machen. Aber der Punkt ist halt auch, die Partei ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, ohne Frage, sehr weit rechts verortet. Ist sie aber verfassungsfeindlich.
Das will ja Sigmar Gabriel gerade prüfen lassen.
Ja, das ist ja okay, aber solange sie noch nicht verfassungsfeindlich sind, ist es dann halt auch ziemlich selektiv zu sagen, nein, mit euch diskutieren wir nicht.
Ich finde, es spielt wirklich diesen Leuten alles in die Hände, auch diese Verfassungsüberprüfung so, weil das natürlich genau dieses Gefühl ist, von wegen Politiker machen denen den Gar aus, bevor sie sich überhaupt mit denen inhaltlich auseinandersetzen. Und das ist halt.
Deswegen muss man das halt auch richtig kommunizieren. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen denen den Gar aus, weil ihr passt uns nicht. Sondern
so kommt's rüber.
Sondern sagen irgendwie, ey Leute, wenn ihr irgendwie auf fliehende Menschen an der Grenze schießen wollt, dann geht das halt nicht mit unseren Grundwerten überein. Und dann könnt ihr das so nicht als Partei weitermachen. Das wollen wir nicht. Sowas versagt uns einfach die Verfassung.
Also da war das quasi, dass die Leute dann irgendwann mal, also dass so ein Sigmar Gabriel das vielleicht eher so kommuniziert, dass er sagt,
was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du?
Ja, quasi, genau.
Ja, naja, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich denke, wie wir merken, wir haben da alle unterschiedliche Ansichten, auch wenn wir uns vermutlich darin einig sind, dass wir sie nicht mögen.
Haben wir jetzt denn eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Präsenz gegeben, dadurch, dass wir über sie gesprochen haben? Oder meinst du, dass unsere Hörer höchstwahrscheinlich ähnlich AfD wählen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte einmal schnell...
Könnt ihr das bitte demnächst in die Kommentare schreiben?
Würdet ihr die AfD wählen? Das wäre so eine Frage, die wir in der Veranstaltung hätten vorher mal stellen
können. Ein Like, wenn ihr sie nicht wählt. Ein Kommentar, wenn ihr sie wählt, bitte.
Wäre so durch die Decke gegangen. Einfach auch mal ein bisschen Zielgruppenforschung. Ja, mal gucken, wer hört uns eigentlich zu? Wir wissen es ja gar nicht.
Ich möchte hier raus. Und deswegen gehen wir aus dem Thema raus. Und das tun wir mit dem nächsten Lied. Das ist nämlich Shaka Tak mit Easier Said Than Done.
Ah, da kommt wieder dein Chilene raus, ne?
Brasilianer, bitte. In unserer kleinen, schönen Radiosendung haben wir doch immer wieder schöne Musik. Das war ein Shaka Tak mit Easier Said Than Done.
Shaka Tak, ich glaube, man sagt Shaka Tak. Shaka Tak, wie der Basketballspieler,
genau.
Shaquille O'Neal.
Genau, das ist eine Band nämlich gewesen. wissen viele nicht, aber der war auch sehr erfolgreich musikalisch. Shaka
Tak. Auch zusammen mit DJ Tomic. Das spielen wir beim nächsten Mal. Oh, das vielleicht machen wir das wirklich.
Ja, jetzt bereiten wir uns, glaube ich, auf eine Reise in die Kindheit vor und es wird gruselig in der Kalenderwoche
4. Nochmal
Hitler?
Kalenderwoche 4. 25. Januar bis 31. Januar.
In der Nacht vom 24. zum 25.01. wurde das getan, wovor sich in Deutschland die NSU, NSA und anderen Untersuchungsausschüsse alle fürchten. Es wurden alte und geheime Akten wieder geöffnet. Denn in den USA lief nach 14 Jahren Sendepause die erste Folge einer brandneuen Staffel von Akte X. Und damit reihen sich die neuen unheimlichen Fälle des FBIs in eine Welle von Remakes und Revivals alter TV-Serien, die im kulturellen Gedächtnis tief verankert sind und welche momentan immer häufiger neu aufgelegt werden. Quasi durch TV und Streaming nochmals durchlebte Kindheitserinnerungen. Und ja, waren Akte X oder die X-Akten denn auch ein Teil eurer Kindheit?
Absolut gar nicht. Julian und ich haben versucht, in den letzten zwei Nächten mal die neuen...
Nee, alle Staffeln durchzugucken.
Ja, das war der Anspruch.
Ja, das war der Anspruch, aber...
Wir sind jedes Mal wirklich nach der, also bei der ersten Folge, der ersten Staffel...
Jetzt nicht eingeschlafen.
Doch, doch, also auch, also ich glaube, der Rekord war so nach 5 Minuten.
Der ersten Folge der neuen Staffel
nein,
oder der
nein,
der ersten?
Wir wollten hinten anfangen schon.
Ich weiß noch, dass dieses eine Flugzeug, glaube ich, so rüttel...
Das weiß ich schon nicht mehr.
Das weißt du, da hast du schon raus. Ja. Nicht schlecht.
Also, nee, das war Lost. Dann habt ihr die falsche Serie geguckt.
Stimmt, da war unser Zahlencode auch irgendwie, irgendwas war da, ja.
Nee, aber wirklich gar nicht. So habt ihr nie...
Gar nicht? Nee, gar nicht. Also Akte X verbinde ich, also ich weiß ungefähr, worum es geht. Aliens und UFOs und so. Ich verbinde Akte X aber immer eher mit einer anderen Kindheitsserie, die ich geguckt habe, nämlich mit den Simpsons. Da ist Mr. Burns mal zum Alien geworden und dann auch so Akte X-mäßig aufgetreten auf einmal.
Ich bringe euch Liebe.
Er bringt uns Liebe. Lasst ihn nicht den Kopf.
Reicht in die Beine.
Das war so eine Akte X-Anspielung bei den Simpsons und das ist das Einzige, was ich damit verbinde, weil ich das sonst nie geguckt habe. Ich glaube, es war mir zu gruselig. Ich weiß nicht, oder vielleicht hat es mich auch einfach thematisch nicht interessiert.
Ja, das Intro finde ich wirklich, das ist wirklich so ein bisschen, schon sehr gruselig irgendwie, also...
Wie ein Drogentrip.
Wie alt waren wir da, als das so rauskam? Irgendwie so 14, 12, irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich?
20. Ich war 20.
Ach so. Ja. Ah, ja, schon das Alter. Ah, okay. Haben wir es auch geklärt. Und ich kenne Akte X durch meinen Bruder, der hat das viel geguckt und habe dann ab und zu auch mal mitgeschaut. Aber jetzt nicht so wirklich intensiv und dass ich mich an Folgen erinnern könnte. Es war da irgendwie so ein bisschen freaky, so ein bisschen scary, aber...
Hat man noch Aliens gesehen oder so, mal so richtige?
Ich glaube,
wurden die... Ja, es kam nachher. Also
gibt's sie? Gibt's die Aliens?
Es gibt, du musst daran glauben, Julian. I want to believe. Der Spruch,
the truth is out of there.
Der Hauptcharakter, der sexsüchtige... Quatsch.
Falsche Serie.
Gleicher Schauspieler, falsche Serie. Nein, den David Duchovny, Agent Mulder hat er dargestellt und hatte immer so ein Poster mit I want to believe mit so einem UFO drauf. Und
das ist, glaube ich, sehr, sehr
ikonisch. Genau. Heutzutage auch im kulturellen Popgedächtnis eingebrannt. Aber mir ging es genauso wie dir, Julian. Ich bin durch meinen Bruder dadurch sozialisiert worden, kannte es und ich hatte als Kind eine Heidenangst davor. Sobald das Intro allein schon mit der Musik anfing und dann diese komische Figur, wo man nur den Schattenumriss sieht und die sich dann so nebelartig entlang schlängelt, da habe ich wirklich als Kind ziemliche Probleme gehabt, dann abends immer, wenn es montags kam, zu schlafen.
Das ist okay, heutzutage kann ich sagen, kein Problem mehr.
Ich glaube nicht. Nee, aber dadurch kann ich auch ein paar folgen und mich hat das damals schon als Kind zwar gefesselt, aber da ich halt so eine Angst hatte, hatte ich dann immer eine Blockade. Ja. Aber was ich jetzt zum Beispiel im Studium auch gelernt habe, dass Akte X auch eine mit der wirklich prägendsten Sendung, was das sogenannte Quality TV anbelangt, in den 90er Jahren mit war.
Ja. Für mich, ich habe eher die Proleten-Version von Akte X geguckt als uns. Das war nämlich
Mythbusters?
X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes. Ähnlich gruselig, aber irgendwie dann doch so trashig, dass man es dann doch nicht ganz geglaubt hat. Aber es war immer sehr gruselig, wenn er so gefragt hat.
Na, weil da nachher dann immer aufgelöst wurde, ja, dass es nicht wahr war.
Aber ich werde tatsächlich im Rahmen dieser, ich sag mal, Recherche, werde ich tatsächlich mir jetzt die X-Akten angucken. Ich werde mir das jetzt mal geben.
Mit mehr Erfolg, als wir sie letztens.
Genau. Vielleicht auch mal nicht ganz.
Ich glaube, du wirst nicht enttäuscht. Ich habe wirklich sehr Gutes von. Es gab zwar dann auch wieder so ein paar Hänger innerhalb der einzelnen Staffeln, aber das ist ja immer so.
Der Trick bei Serien ist ja immer die ersten 3 bis 5 Folgen gucken und dann ist man drinne und dann... Ja. Dann
aber weswegen wir ja auch auf das Thema so ein bisschen gekommen sind, wie es auch schon in der Anmoderation hieß, es werden ja momentan wirklich recht viele alte Serien, die wir, glaube ich, selber noch kennen, wo man sich dann auch fragen muss, heutige Kinder, in Anführungsstrichen, kennen vermutlich das Original nicht mehr, aber nur um mal ein paar zu nennen, also es wird eine Neuauflage von Full House geben, produziert durch Netflix, heißt dann Fuller House. MacGyver soll neu aufgelegt werden.
Nein, ehrlich?
Es soll wirklich neu aufgelegt werden,
Nein.
Dann ist vorbei.
Nein, das geht nicht. Da würde ich nämlich auch gleich noch drüber reden.
Brauchen wir nicht,
das ist scheiße.
Netflix ist für mich scheiße.
Das A-Team soll ein Revival bekommen.
Mit Film war schon scheiße.
Komplett neuer Cast, aber soll eine Serie werden. Die Gilmore Girls, ja, whoever, gut. So, wer guckt das? Twin Peaks.
Oh ja, bitte.
Sehr, Rush. Sehr gerne. Es soll Rush Hour als Serie kommen. Und worauf ich mich sehr dolle freue, muss ich sagen, es wird keine Serie, aber es wird ein Nicktoons-Movie geben. Und da gibt es ein Crossover.
Was?
Also
spricht
den Rätsel.
Nicktoons. Hast du am Englisch bei ihm eingestellt?
Nein, auf jeden Fall, da gibt es eine Art Crossover von diesen alten Nickelodeon-Sendungen. Und zwar kommen da die Charaktere aus den Rugrats, Ren and Stimpy, Roccos modernes Leben, A-Monster und die Bieber-Brüder. Werden alle in einem Film zusammenspielen. Und das finde ich so toll, dass da alte Kindheitserinnerungen
wieder hochkommen. Wer spielt da die Hauptrolle?
Welche Stimme?
Ren and Stimpy war diese Katze und Hund, der zusammengewachsen
genau,
ist?
Genau, genau. Okay. Nee. Ren and Stimpy. Nee,
das war CatDog.
Genau. Ah. Ren and Stimpy war eine alte Serie, aber auch mit, ich kann das gar nicht definieren, was war. Auf jeden Fall war es eine Katze und irgendein kleines, vergammeltes Kätzchen vielleicht. Okay. Und das war als Kind mega ekelhaft, weil die haben dann immer so Großaufnahmen von eingewachsenen Zehennägeln und sowas gebracht. Und das, man hat's geguckt, war fasziniert, aber...
Aber ich bin erschüttert, dass du ein ganz besonderes vergessen hast, was auch, wo es auch eine Art Fortsetzung geben sollte. Und zwar, der gute alte El Bundy kommt als El Bundy wieder. Ne?
Der Sohn, der Fokus auf dem Sohn.
Also aka Bud Bundy. Das mit dem gleichen Cast, aber und das macht's halt aus nochmal. Ed O'Neill als El Bundy zu sehen, die Rolle, für die er quasi geboren wurde.
Ja. Peggy. Wobei ich mich immer dabei frage, passiert das heutzutage nur aus Geldgründen oder, also ich habe immer Angst davor, dass die schönen Kindheitserinnerungen durch qualitativ minderwertige Neuauflagen dann wieder getrübt werden können. Ne?
Ich glaube, man muss das getrennt betrachten. Also klar wird es nicht, bei Full House zum Beispiel ist es ja auch, da ist ja jetzt irgendwie die Konstellation eine andere.
Aber nur marginal, also die Olsen, genau, und das ist
ja. Na, aber ich meine auch, es geht ja auch im Mittelpunkt, also die sind alle groß geworden, sind jetzt irgendwie, haben selber wieder Kinder.
Genau, also der Hauptfokus liegt, glaube ich, auf den Kindern damaligen Kindern.
Genau, sozusagen. Und das ist ja, finde ich, auch legitim, das zu machen. Das kann irgendwie schöne Momente geben, aber ich würde das getrennt voneinander betrachten. Okay. Und von daher kann man schon machen.
Ich finde es echt schon wichtig, dass die Sachen genauso wieder den Spirit haben wie früher, weil sonst ist man wirklich sehr enttäuscht. Deshalb war ich auch sehr froh. Ich freue mich ja sehr auf Twin Peaks. auf Twin Peaks. Ich freue mich einfach mega auf dieses Intro. Ich glaube, dann werde ich schon wieder Gänsehaut haben, wenn dieses Gefühl wieder kommt. Und dann sieht man diesen Wasserfall und diese Ortseingangs Schild von Twin Peaks und so. Da soll es jetzt auch 30 Folgen wieder geben.
30, sorry, gab es bisher.
Nein, das war ein bisschen arg. Und das Wichtige ist halt, dass David Lynch, der Regisseur, wieder mitmacht. Das war lange Zeit ein bisschen umstritten, weil sie erst er hat wohl sehr viel gefordert, wollte halt sehr viel Geld dafür haben, um das genauso umsetzen
zu können. Und ich glaube auch, er wollte sehr viel kreative Freiheit.
Genau, und das haben sie ihm jetzt aber schlussendlich gelassen und deshalb sind auch sehr viele vom Originalcast wieder dabei. Twin Peaks kann ich also wirklich sehr empfehlen, wer es nicht kennt. Es gibt einen Todesfall in einem kleinen Ort, sehr viele schräge Charaktere, sehr lustig geschrieben, sehr atmosphärisch und Anfang 2017 gibt es neue Folgen.
Da finde ich sehr interessant.
Wie Fargo.
Wie sich da auch Sachen, Erinnerungen überlappen. Also der Hauptdarsteller damals, leider kenne ich den Namen jetzt nicht, den kenne ich ja heutzutage als den Captain von How I Met Your Mother. Und das ist dann immer so lustig.
Echt, der hat nochmal was mitgespielt
für mich. Das ist dann immer so schön, wenn sich das dann irgendwie wiederholt. Aber
stimmt. Ja. Ich kann zum Beispiel, weil du es vorhin angesprochen hast, Dave Duchovny, also Agent Mulder, kann ich halt nicht in Californication, heißt das, ne?
Ja.
Kann ich nicht ernst nehmen. Also der ist halt für mich dieser freakige FBI-Agent und dann ist der, kann er nicht in einer anderen Serie auf einmal der Typ sein, der da die ganzen Frauen klar macht. Was ist denn das?
Er will glauben.
Ja. I want das to funktioniert believe. Für mich nicht.
Wenn ich mir eine Serie noch wünschen könnte, die ich als Kind sehr, sehr geliebt habe und ich glaube, sie wird nicht kommen, ist
Sexy Sport Clips.
Lanotte.
Nee, ähnlich. Auch was mit Tieren.
Nein.
Und zwar ist es
ich weiß es wirklich nicht, aber ist es als die Tiere den Wald verließen?
Nein. Was? Aber das ist auch nicht schlecht.
Entschuldigung.
Das war so eine Zeichentrickserie,
ja,
ne?
Ja. Habe ich geweint als Kind. Okay.
Du recht.
Weiter.
Nee, ich meinte Lancelot Link. Geheimagent und Schimpanse. Also es war eine Serie, die nur mit Schimpansen gespielt wurde, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal aufgelegt wird, sehr gering ist, weil, also ich glaube, aus der Tierrichtung...
Vielleicht mit einem anderen Cast.
Ja, vielleicht mit dem Cast von Berlin Tag und Nacht.
Aber es war eine sehr schöne Serie, weil also natürlich Affen erstmal oder Schimpansen sehr, sehr lustig sind und die haben halt sehr total menschliche Rollen gespielt und es wurde auch sehr ironisch immer getextet so bei dem Ganzen.
Matahari und Lancelot Link? Mhm. Zur Nachtschicht, ja?
Ja.
Dann lasse ich sie jetzt allein. Ich war nur für zwei Sätze engagiert.
Gott sei Dank.
Das sind Affen?
Aber synchronisiert, oder?
Ist der Kollege etwas beleidigt? Denn auch zwei Sätze wollen erstmal gesprochen sein. Das ist gar nicht so einfach. Der Markt ist überschwemmt von Nuschlern, die manchmal viel zu hoch bezahlt werden.
Wer war das? Das war die Synchronstimme von Michael Caine, sofort erkannt.
Ja, ich glaube, es ist irgendwas mit Thormann heißt er. Genau, also fand ich eine ganz tolle Serie. Ich glaube nicht, dass sie nochmal kommen wird, weil das war, glaube ich, unter Tierrechtsaspekten so.
Aber da gibt's halt CGI.
Ich würde mir noch wünschen, ist ja eine Sitcom, die ich aber eigentlich ziemlich gefeiert habe, wo ich es eigentlich schade finde, dass es die nicht mehr gibt, das ist King of Queens. Das würde ich mir einfach wünschen.
Aber das passt schon wieder zu, noch,
ja,
noch also das Ende ist noch nicht so lange her, als das
man wirklich. Komm, es geht schon, kann man schon bringen.
Das stimmt.
Ja, damit ist unsere Zeit vermutlich...
Haben wir ein Revival nächsten Monat?
Wir haben auch wieder ein Revival, ja, aber...
Neuer Cast.
Alles genau, alles. Neuer Cast. Wir neue Regisseure. Wir werden aufgekauft.
Auch CGI.
Legendenbildung. Wir müssen das nochmal hochleben lassen. Auf jeden Fall war es das auf jeden Fall schon mal mit dieser Ausgabe vom Schlussstrich im Januar. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch und Anmerkungen, die ihr auf der Facebook-Seite von Detektor FM hinterlassen könnt. Und natürlich stehen wir auch Kritik offen gegenüber, solange sie online mit genügend Ausrufezeichen und Großbuchstaben versehen ist. Mindestens. Nur dann nehmen wir euch ernst. Ja, und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Runterladen. Wir sagen ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ciao.